SWR 2 aktuell.
Am Mittwochabend. Ernüchterung nach der Nichteinigung auf das dritte Entlastungspaket. Wir haben weitere Reaktionen und Fragen im SWR-Tagesgespräch den Vizevorstand des Sozialverbandes VdK, Vöge, welches Signal davon ausgeht. Viele Praxen in Baden-Württemberg waren heute geschlossen. Die Ärzte protestierten gegen die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung. Die Hintergründe dazu gleich. Außerdem, wie reagieren die Menschen im Ahrtal auf die Videos von der Flutnacht? Auch darum geht's in der kommenden halben Stunde im Studio. Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Schade, dass es nicht schon beim ersten Anlauf geklappt hat mit einer Einigung zum dritten Entlastungspaket. Zu groß sind die offenen Fragen zwischen Bund und Ländern, vor allem was die Finanzierung angeht. Schade deswegen, weil viele Menschen im Land jetzt antworten wollen. Der Winter steht vor der Tür. Aber so wie bei Corona ziehen nicht nur Bund und Länder nicht an einem Strang, sondern die Länder untereinander sind sich nicht unbedingt einig. Das macht eine schnelle Lösung schwierig. Umso unterschiedlicher sind die Reaktionen auf das Nicht-Zustande-Kommen. Zunächst zum Beispiel von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD.
Also ich habe die Konferenz so verlassen, dass ich ganz fest davon überzeugt bin, dass wir uns zwischen Bund und Ländern einigen werden. Es gab Signale, man kann aber im Moment nicht erwarten, dass man wirklich ein rundes Paket am Ende hat. Klar ist aber, wir alle wollen diesen Energiepreisdeckel, der wird demnächst auch feststehen. Und wir alle wollen schnellstmöglich die Entlastung der Bürger und Bürgerinnen der Unternehmen. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Und so bilanziert der baden-württembergische Grüne Ministerpräsident Kretschmann das Treffen.
Die Einigkeit war da und sowohl Unternehmen, Institutionen, aber auch die Bürger werden dann ja wirklich auch richtig spürbar entlastet. Darüber haben wir uns ausgetauscht. Das ist insofern geeint und klar. Ja, nicht einigen konnten wir uns über die ganze Frage eines Billigtickets. Das wird jetzt auch nächste Woche noch mal geklärt, ob es da zu einer Einigung kommt.
Sagt Ministerpräsident Kretschmann und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU.
Wir haben erwartet eigentlich gestern, dass klar ist, wie die funktionieren soll, auf welchem Preis wollen wir uns hinbewegen in der Zukunft, damit Wirtschaft weiter möglich ist, damit die Verbraucher entlastet werden. Da das gestern überhaupt nicht zu diskutieren war, fiel die Voraussetzung weg, um sich zu einigen, beispielsweise für das Wohngeld oder für andere Themen, weil man ja gar nicht weiß, welche Entlastung wird kommen.
Unterschiedliche Reaktionen auf das Nicht-Zustande-Kommen des dritten Entlastungspakets waren das aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen. Vorerst also kein grünes Licht für das Entlastungspaket. Darüber spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Vizevorsitzenden des Sozialverbandes VdK, Horst Vöge. Herr Vöge, können Sie den Streit zwischen Bund und Ländern nachvollziehen angesichts der Dringlichkeit der Probleme?
Nein, ich habe ein klares Signal erhofft, aber nicht erwartet. Aber in der Bevölkerung ist eine große Unsicherheit und wie ich heute Morgen auch in den ersten Gesprächen mitbekommen habe, eine riesige Enttäuschung, dass es hier noch nicht zu einer Einigung gekommen ist, zu einem klaren Signal für die Bevölkerung, wir wollen etwas für euch tun.
Aber es ist ja auch kompliziert. Der Bund schreibt rote Zahlen, die Länder haben auch eine enorme Belastung. So schnell kann es ja keine Lösung geben.
Einerseits ja, andererseits gibt es zusätzliche Interessen wie in diesem Jahr noch einen Wahlkampf. In der nächsten Woche sind Landtagswahlen in Niedersachsen. Im nächsten Jahr gibt es mehrere Landtagswahlen und gibt es auch taktische Interessen, etwas hinauszuzögern. Aber auch wenn wir die Vorgeschichte uns betrachten, zuerst die hohen Gaspreise muss jeder leisten. Zusammen mit der Gasumlage. Dann gab es in den letzten 2-3 Wochen ein Umdenken mit dem Preisdeckel. Und jetzt dieses, ja, das Thema ist kompliziert, aber auch komplizierte Themen müssen irgendwann mal zu Ende gebracht werden. Und das im Sinn der Bevölkerung.
Herr Vöge, wie sozial ist denn dieses geplante Entlastungspaket aus Ihrer Sicht?
Also wenn es insgesamt stimmig wird, verabschiedet wird und es muss schnell verabschiedet werden, kann es sehr sozial wirken. Also ich will ein Beispiel geben, warum auch schnell. Wohngeld. Hier sind 1,5 Millionen zusätzliche Bezieher mit einbezogen und es soll ab 1. Januar gelten. Bloß jetzt schon haben fast alle Kommunen Schwierigkeiten, Wohngeld zu bearbeiten. Und teilweise dauert es 4 bis 5 Monate, bevor der Empfänger das erste Geld bekommt. Und jetzt kommen noch 1,5 Millionen zusätzlich. Das bedeutet, dass Kommunen sich nicht rechtzeitig vorbereiten darauf können. Oder ich sag mal Krankenhäuser. Wir brauchen unbedingt eine Sicherheit für unsere Krankenhäuser, weil wir schon sagen, sie werden jetzt im Winter, im Herbst zusätzlich belastet werden, wieder durch ansteigende Corona-Zahlen. Wenn jetzt die Sorge noch da ist, dass sie zu einem Eiskeller werden könnten oder Investitionen im Energiebereich nicht bezahlen können, dann wäre es ein unbefriedigendes Signal.
Nur 20% der Mehrkosten werden von dem neuen Entlastungspaket gedeckt. Das hat gestern Wirtschaftsexperte Fratscher hier im Tagesgespräch gesagt. Ist das genug in Ihren Augen?
Also ich teile durchaus die Ansicht, dass wir erstens, dass nur 20% gedeckt ist. Deshalb brauchen wir auch neue Einnahmequellen. Und diese Einnahmequellen müssen durch ein verändertes Steuerkonzept dargestellt werden.
Was fehlt denn am dringendsten, damit auch ärmere Haushalte durch den Winter kommen?
Also auf jeden Fall, wir haben zwei Faktoren. Einerseits die steigenden Energiepreise und da wollen wir, dass der einzelne Haushalt sich nicht zum Eiskeller entwickelt. Eine gesicherte Wohnung, das heißt, dass man in der Wohnung bleiben kann, auch wenn man Energiepreise nicht sofort finanzieren kann. Und ein gedeckelter Energiepreis, das wäre und ist hilfreich. Das Zweite ist natürlich die Inflation. Und die ist sehr schwierig zu bekämpfen. Wir haben insgesamt in Deutschland über 10% und nach Ansicht der Experten bleibt es für einen längeren Zeitraum, zumindest bis im Frühjahr nächsten Jahres, bei dieser hohen Zahl.
Sie haben jetzt vor allem Wohnen und Energie angesprochen. Ein wichtiger Faktor ist ja auch die Mobilität. Was wünschen Sie sich denn als Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket zum Beispiel?
Also ich kann mir auch regionale Varianten vorstellen. Das heißt, Erfahrung aus dem 9-Euro-Ticket ist, dass nicht 100% der Fahrgäste durch ganz Deutschland gereist sind. Das war nur ein kleiner Teil. Aber im Bereich Baden-Württemberg, im Bereich Nordrhein-Westfalen, Bayern, Niedersachsen, dass es da regionale Tickets geben kann, das wäre für mich der erste Schritt. Und da würde ich etwas zwischen 29 und 39 Euro anschlagen.
Mit SPD und Grünen haben ja zwei eigentlich linke Parteien die Mehrheit in der Regierung. Warum kommt da Ihrer Meinung nach so wenig rum für die weniger wohlhabenden Menschen?
Weil wir eine Einigung von allen drei brauchen. Drei Parteien bilden die Bundesregierung und auch innerhalb der SPD und auch innerhalb der Grünen gibt es durchaus Spannungen und innerhalb die FDP noch dazu. Das ist nicht immer ein stimmiges Konzert.
Sagt der Vizevorsitzende des Sozialverbandes VDK, Horst Vöge. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und noch während Deutschland sein drittes Entlastungspaket noch nicht verabschiedet hat, gibt es für das Vorhaben bereits Kritik in einigen anderen EU-Ländern. Deutschland würde wegen seiner hohen finanziellen Hilfen für Unternehmen den europäischen Wettbewerb verzerren. Und sie fordern eine europaweite Abstimmung, genauso wie in der Energiepolitik. Deswegen hat das Europaparlament heute neben neuen Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion ostukrainischer Gebiete eine Resolution zu den Energiepreisen verabschiedet. Aus Brüssel Birgit Radatz.
Nur vorübergehend solle er sein, wenn er denn käme. Ein gemeinsamer europäischer Gaspreisdeckel, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor den Abgeordneten im Parlament in Straßburg. So ein Deckel könne nicht nur den Preis für Elektrizität senken, so von der Leyen. Er würde auch verhindern, dass Russland mit der erhöhten Nachfrage Gewinne mache, mit denen es den Krieg finanziere.
And here we will work together with member states to reduce gas prices.
Wir arbeiten mit den Mitgliedsländern zusammen, um die Gaspreise zu reduzieren, um Schwankungen zu deckeln. All das, um den Einfluss von Preismanipulation durch Russland zu limitieren. Wenn Sie sich die Fieberkurve der Gaspreise anschauen, dann können Sie diese Manipulation sehen und das muss aufhören.
That Russia has on the gas prices and this has to stop.
Beim Energieministertreffen in Brüssel vergangene Woche konnten sich die EU-Länder noch nicht auf einen solchen Gaspreisdeckel einigen, obwohl eine Mehrheit der Länder diesen gefordert hatte. Deutschland, aber auch die Kommission hatten unter anderem Skepsis angemeldet, dass dadurch womöglich nicht mehr ausreichend Gas in die EU geliefert würde. Deshalb, so von der Leyen heute, müsse der Deckel so gestaltet sein, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sei. Ein Kommissionssprecher präzisierte später, dass damit ein Maximalpreis für in der EU gehandeltes Gas gemeint sei, bezogen auf den Großhandel. Details des Vorschlags würden noch ausgearbeitet. Unterstützung bekam von der Leyen unter anderem vom EVP-Fraktionschef Manfred Weber. Der kommende Winter werde ein großer Test und man müsse ihn gewinnen, so der CSU-Abgeordnete.
The upcoming winter is a big test for us and we have to win it.
In einer vom Parlament verabschiedeten Resolution forderte eine Mehrheit der Abgeordneten anschließend eine angemessene Preisobergrenze für Pipeline-Gasimporte. Forderungen nach mehr Waffenlieferungen für die Ukraine wurden in der Parlamentsdebatte am Morgen in Straßburg ebenfalls laut. Scharfe Kritik kam vom linken Co-Vorsitzenden Martin Schirdewan.
Wenn man so hört, was heute hier wieder in diesem Haus auch von der Kommission gekommen ist oder was Vertreter einzelner Regierungen, unter anderem aus Deutschland, so von sich geben, dann frage ich mich, ob hier irgendjemand ernsthaft an Diplomatie und an Verhandlungen, also an einer sofortigen Beendigung dieses Krieges überhaupt interessiert ist. Außer weitere Waffenlieferungen, außer weiteren Sanktionen fällt hier ja anscheinend niemand etwas ein.
Die französische liberale Abgeordnete Nathalie Loiseau entgegnete, man dürfe jetzt nicht schwach werden, weder bei der Unterstützung für die Ukraine noch bei den Sanktionen gegen Russland.
Car Wladimir Putin n'attend que cela.
Putin warte nur darauf, dass die EU schwach werde, sagte Loiseau. Die nuklearen Drohungen, die Sabotagen der Pipelines sind nur dafür da, um uns einzuschüchtern. Wir sollten mehr Waffen an die Ukraine liefern, und zwar schneller. Es passiert jetzt. Die Einigung der ständigen Vertreterinnen und Vertreter der EU-Mitgliedsländer auf ein 8. Sanktionspaket fiel praktisch zeitnah mit der Debatte in Straßburg zusammen. Der zuständige tschechische EU-Minister Mikuláš Bek informierte die Abgeordneten und sprach von einer starken Antwort der EU auf die russischen Annexionen von 4 Gebieten in der Ukraine.
Wir sehen das Paket als einen weiteren Schritt an, das russische Regime zu isolieren und seine Kapazitäten zu schwächen, diesen Krieg weiterzuführen.
Noch muss das Paket offiziell in den Hauptstädten der EU genehmigt werden. Es sieht unter anderem einen Preisdeckel für Öl vor. Erste Kritik kam aus Litauen. Außenminister Landsbergis sagte, es seien mehr Ausnahmen als Sanktionen vorgesehen. Weitergehen wird die Diskussion wohl beim Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen morgen und übermorgen in Prag.
Aus Brüssel war das der Bericht von Birgit Radatz. Für die britische Premierministerin Truss war das kein gelungener Start. Seit einem Monat ist die Nachfolgerin von Boris Johnson im Amt und musste bis jetzt jede Menge Kritik einstecken. Vor allem wegen ihres schuldenfinanzierten Wirtschafts- und Steuersenkungsprogramms hat sie bereits viele ihrer Wähler, die Finanzmärkte und sogar Mitglieder ihrer eigenen Partei gegen sich aufgebracht. Beim Parteitag der Tories in Birmingham hat sie heute ihre wirtschaftsorientierte Politik verteidigt. Von dort berichtet Christoph Brössel.
Wachstum. Mit diesem einen Wort lässt sich die Strategie von Liz Truss beschreiben. Ihre Idee von einem Regierungsprogramm, aber auch der Plan, um die Partei hinter sich zu vereinen. Auf dem Parteitag in Birmingham machte sie noch einmal deutlich, um was es ihr geht als Premierministerin.
I have three priorities for our economy. Growth, growth and growth.
Sie habe drei Prioritäten für die Wirtschaft. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Jeder solle ein Stück vom Wachstum abbekommen, führte sie aus.
Growth means more money in people's pockets. It means business.
Wachstum bedeutet mehr Geld in der Tasche. Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Menschen können sich sicher fühlen und ihre Pläne und Träume erfüllen.
Growth helps people fulfill their hopes and their dreams.
Um das Wachstum zu fördern, hatte Finanzminister Kwasi Kwarteng vor 10 Tagen ein ganzes Bündel an Steuersenkungen verkündet. Die Grunderwerbssteuer soll sinken, der Eingangssteuersatz bei der Versteuerung von Einkommen auch, ebenso wie die Unternehmenssteuer. Eine Reduzierung des Spitzensteuersatzes nahm die Regierung bereits zurück. Bei diesem Punkt hatte es Streit innerhalb der Partei gegeben. Einige konservative Abgeordnete hatten gedroht, im Parlament gegen die Steuersenkung für Reiche zu stimmen.
The fact is that the abolition of the 45p tax rate became a distraction from the major parts of our growth plan. That is why we're no longer proceeding with it. I get it and I have listened.
Sie habe die Kritik vernommen und verstanden. Liz Truss kündigte außerdem eine strenge Haushaltspolitik an, untermauerte ihre Ankündigung jedoch nicht.
We will keep an iron grip on the nation's finances. I believe in fiscal responsibility. I believe in getting value for the taxpayer. I believe in sound money and a lean state.
Die Finanzmärkte waren in den vergangenen Tagen vor allem wegen der hohen Kosten für Steuersenkungen und einen Energiepreisdeckel in Turbulenzen geraten. Angaben darüber, wie beides finanziert werden soll, machte Truss auch heute nicht. Die Regierung will genaueres Ende November bekannt geben. Truss wollte in einem Interview nicht zusagen, dass Sozialleistungen im Rahmen der Inflation steigen sollen. Das wiederum kritisierten zahlreiche konservative Politiker. An dieser Stelle deutet sich an, dass es insgesamt um die Finanzierung und nötige Einsparungen weiteren Streit in der Partei geben könnte. Auf dem Parteitag hatte es viel Kritik gegeben. Der ehemalige Brexit-Minister David Frost sagte, Truss habe einen schwachen Start gehabt. Innenministerin Braverman sagte, sie sei enttäuscht, dass einige einen Putsch inszeniert hätten, um die Absenkung des Spitzensteuersatzes zu verhindern. Und die sonst so regierungstreue Zeitung Daily Mail titelte angesichts der Turbulenzen in der Partei an die Adresse der Premierministerin, bekommen Sie das endlich in den Griff. Angesichts desaströser Umfragewerte für die Konservativen waren viele Delegierte enttäuscht, so wie John Howard. Sie hat noch nichts abgeliefert, das ist ein Albtraum. Für einiges ist sie verantwortlich, für anderes nicht. Wir müssen uns jetzt hinter ihr vereinen, denn eine Labour-Regierung ist eine ernste Situation für das Land.
Sagt John Howard beim Parteitag der Tories in Birmingham. Von dort berichtete Christoph Brössel ins Inland. In Baden-Württemberg waren heute viele Arztpraxen geschlossen. Die niedergelassenen Ärzte protestieren gegen eine Abschaffung der sogenannten Neupatientenregelung, die extra Honorare für die Behandlung neuer Patienten vorsieht. Der Ärzteverband Medi Baden-Württemberg hat zu diesem Protest aufgerufen. Rund 5000 Ärzte in Baden-Württemberg sind dort organisiert. Dr. Bernhard Schönemann ist niedergelassener Unfallchirurg in Rottweil und im Vorstand von Medi Baden-Württemberg. Herr Schönemann, was bedeutet der Wegfall der Neupatientenregelung konkret für die Ärzte?
Also vor allen Dingen betrifft es die Fachärzte. Die Neupatientenregelung wurde ja vor 2 Jahren mit Zustimmung von Herrn Lauterbach, der damals auch dort Opposition war, eingeführt, die dazu führen sollte, dass man das Ungleichgewicht zwischen Privatpatienten und gesetzlich versicherten Patienten beseitigen wollte, weil allgemein ja oftmals der Fall ist, dass ein Privatpatient durchaus schneller einen Termin bekommen kann als ein gesetzlich versicherter Patient. Bei den Fachärzten ist es so, dass die jedes Quartal gemessen werden an der Fallzahl vom Vorjahresquartal. Beispiel, wenn Sie jetzt in diesem Quartal 22.000 Patienten haben und hatten im Quartal 2021 nur 900 Patienten, so werden 100 Patienten nicht voll vergütet, nur zum kleinen Bruchteil. Und die Neupatientenregelung besagte, dass wenn ein Patient kommt, der 8 Quartale zuvor nicht von diesem Arzt behandelt worden ist, dass dann diese Leistungen, die erbracht wurden, wie Ultraschall, Verbände, Röntgenuntersuchungen, voll vergütet werden und nicht dieser Abstaffelung unterliegt, sodass Ärzte ihre Sprechstunden aufgemacht haben, um mehr Patienten zu versorgen und um dann auch die Wartezeiten von den neuen Patienten zu verkürzen.
Also die Regelung war ja ist ja ein Anreiz, die Leistungen auszubauen. Das heißt, wenn die Regelung wegfällt, schmälert jeder Neupatient die Gewinne der Praxen. Kann man das so sagen?
Ja, wenn die Patientenanzahl unverändert bleibt bei den Ärzten. Die Ärzte werden natürlich wahrscheinlich dagegen steuern und sagen, dann kann ich nur weniger Patienten behandeln, die, wo ich eine volle Vergütung habe. Und dann werden die Wartezeiten wieder länger und die gesetzlich Krankenversicherten müssen durchaus wahrscheinlich dann länger warten, bis sie wieder einen Termin bekommen, wenn es jetzt kein akuter Notfall ist.
Was heißt das für die Versorgungssicherheit?
Dass die Wartezeiten länger werden für chronisch erkrankte Patienten. Ich bin jetzt in dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie tätig. Wenn einer jetzt, wenn man hat Wirbelsäulenbeschwerden, chronische Kniebeschwerden, Arthrosebeschwerden, dass dort einer, wenn er erneut Beschwerden hat und der Hausarzt es nicht so an sich behandeln kann, einfach vielleicht anstelle 2 Wochen, vielleicht 4 oder 6 Wochen warten muss. Es ist ja auch klar, wenn Sie 100 Patienten behandeln und nur 80 bezahlt bekommen, dann schaut natürlich jeder drauf, dass man dann halt dann nicht viel mehr als die 80 Patienten dann auch behandelt.
Die Krankenkassen haben 2023 voraussichtlich ein Defizit von 17 Milliarden Euro. Die neue Patientenregelung soll ja auch wegfallen, um Geld einzusparen. Ist das nachvollziehbar?
Nein, nicht nachvollziehbar, weil die Krankenkassen sparen schon an den Ärzten. Wir haben ja momentan eine Inflationsrate von 10%. Der Bundesausschuss, der die Vergütung der Ärzte festlegt, hat sich ja für nächstes Jahr auf 2% Steigerung ja einiges, das heißt 8% fehlen den Ärzten nächstes Jahr, um gerade Energiekosten und die steigenden Kosten auszugleichen. Ich möchte daran erinnern, dass die Ärzte 90% der Corona-Patienten in den letzten 2 Jahren ambulant behandelt hat, 10% wurden stationär behandelt, dass wir im Niederglasland-Bereich für unser Personal diese Corona-Prämie, die für das stationäre Pflegepersonal ausbezahlt wurde, nicht bekommen haben, dass die Ärzte die ganzen Testungen im Jahr 2020 geschultert haben und 2021 ganzen Impfungen. Zum Beispiel unsere Praxis, wir haben an 2021, als die Impfkampagne losging, Samstag und Sonntags geimpft. Das Personal ist sehr ausgelaugt. Das Personal wurde trotz Impfung nicht verschont, selber an Covid zu erkranken, gerade auch bei den neuen Varianten. Und jetzt kommt noch diese Kürzung hinzu. Zudem noch die Krankenkassen fordern, dass die Punktwerte für 2023 und 2024 auf den Punktwert von 2022 eingefroren wird. In bestimmten Facharztdisziplinen bedeutet das, wenn es so kommt, auch mit dem Wegfall der Neupatientenregelung, dass ein Reallohnverlust von 18-20% droht.
Was schlagen Sie als Alternative vor, außer der Beibehaltung?
Dass die Leistungen der Krankenkasse vielleicht mal angeschaut werden, ob wirklich alle Leistungen zulasten der Krankenkasse gehen sollen. Im Prinzip, denke ich, müsste man die Finanzierung einfach auch nochmal umstellen und vielleicht auch wieder dran denken, eventuell eine Beteiligung vom Patienten selber einzuführen, dass der Patient, der häufig zum Arzt geht, vielleicht eher mehr bezahlen muss als der, der nur selten zum Arzt geht, um dann auch die Patientenzahlen oder Patientenkontakte, die sich ja massiv erhöht haben, zu reduzieren.
In Baden-Württemberg haben heute niedergelassene Ärzte gegen die Abschaffung der Neupatientenregelung protestiert. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Bernhard Schönemann, Vorstand des Ärzteverbundes Medi Baden-Württemberg, gesprochen. Häuser, die komplett überschwemmt sind, Menschen, die mit Taschenlampen nach Hilfe leuchten. Das ist auf den Videos aus der Flutnacht zu sehen, die das Innenministerium gestern veröffentlicht hat. Sie zeigen die Dramatik in der Nacht. Für die Menschen im Ahrtal ist es nicht einfach, die Videos zu sehen, und die sie anschauen, machen Innenminister lebensschwere Vorwürfe. Auch gibt es Rücktrittsforderungen von der Opposition. Wie reagieren die Betroffenen der Flut auf die neuen Erkenntnisse, auf die neuen Bilder? SWR-Reporter Johannes Baumert hat sich im Ahrtal umgehört.
Ja, es versetzt mich gerade ein bisschen zurück in die Flutnacht selber, weil ich hatte auch eine gewisse Hilflosigkeit. Und das jetzt nochmal zu sehen ist, ja, also wenn ich mich jetzt nicht zusammenreiße, dann würde ich jetzt weinen.
Sabine Bruckner sitzt in ihrem Wohnzimmer. 2 Meter stand hier das Wasser in der Flutnacht. Noch immer sind die Schäden zu sehen. Gerade hat sie auf ihrem Tablet die Videos angeschaut, die der Polizeihubschrauber in der Flutnacht aufgenommen hat.
Aber angesichts dieser Videos mache ich schon den verantwortlichen Behörden den Vorwurf, ihr hättet warnen können. Diese Häuser sind überschwemmt. Das ist nicht nur, dass da ein bisschen Wasser zu sehen ist. Die sind überschwemmt. Erdgeschoss ist im Wasser. Das ist einfach grausam. Und die Leute sitzen oben und wissen gar nicht, wie sie sich helfen können. Und das ist so dieses, die können mir nicht erzählen, dass keiner was gewusst hat.
Bruckner wohnt in Ahrweiler. Die Bilder aus dem Polizeihubschrauber sind einige Kilometer oberhalb in anderen Ortschaften entstanden. Und das macht sie wütend. Sie sagt, die Videos belegen, dass das Ausmaß der Katastrophe schon früh bekannt war.
Und angesichts dieser Videos wusste man zumindest, da kommt was. Und das bleibt nicht in, was ist es jetzt hier, Schuld und Maischoss, sondern das bewegt sich die A abwärts.
Es sind viele Fragen, die Sabine Bruckner jetzt im Kopf umhergehen. Und Erinnerungen, die wieder nach oben kommen. Erinnerungen an die Flutnacht, die Hilflosigkeit, die Geräusche, die Angst.
Es war schon schwierig, einfach überhaupt mit den Nachbarn zu kommunizieren. Wir haben auch nur mit der Taschenlampe uns zugeleuchtet, hey, hier bin ich. Und wir haben abgewartet. Irgendwer rief irgendwann mal, die Feuerwehr kommt, aber es kam keiner, wie auch.
Dass jetzt die Erlebnisse wieder hochkommen, davon geht auch Katharina Scharping aus, Leiterin des Traumahilfezentrums im Ahrtal.
Das wird sicherlich erstmal die Erinnerung nochmal hochholen und vielleicht auch andere Bilder mit nach oben bringen. Das Thema ist dann einfach nochmal viel präsenter. Dementsprechend auch die Belastung. Ich würde mal mit Wut und Ärger rechnen, was ja so eine ganz, denke ich, normale Reaktion darauf ist.
Auch den Umgang der Politik mit den Videos kritisiert sie. Die Debatte sei für Betroffene oft schwer erträglich.
Also es gab ja eine ganze Weile schon immer das Bedürfnis, dass sich jemand entschuldigt von politischer Seite, was nie so passiert ist. Und wenn jetzt jemand kommt, man das Gefühl hat, der ist verantwortlich und der gesteht das aber nicht ein, macht es das schlimmer.
sagt Katharina Scharping vom Traumazentrum Ahrtal. SWR-Reporter Johannes Baumert hat sich nach der Veröffentlichung von Videos aus der Flutnacht im Ahrtal dort umgehört. Diese Videos bringen Innenminister Lewins mittlerweile in Bedrängnis. Ministerpräsidentin Dreyer stellt sich aber weiter hinter ihn.